wir haben schon vor Internet digital verkauft. Das heißt, wir haben schon per Mailbox damals Songs verkauft weltweit, dass sich dann mehrere Telefonnummern hatten, wo die Leute sich per BBS einloggen konnten. Und als Internet dann 97, 98 haben wir schon den ersten Webshop gehabt, habe ich schon nach Holland Software verkauft. Sicher bei den ersten 5 Musikalhändler Deutschland, die überhaupt eine eigene Website hatten. Ich habe dann im MIDI-Files-Bereich weltgrößte Auswahl gehabt.
Vor mehr als 5 Jahrzehnten wurde der Musikalienhandel Music City Steinbrecher in der Goldstadt gegründet, heute geführt in der 2. Generation. Frank Steinbrecher steht dort nicht nur hinterm Tresen, versorgt Musikerinnen und Musiker aus Pforzheim der Region und darüber hinaus mit wohlklingenden Instrumenten, sondern greift regelmäßig auch selbst in die Saiten eines Basses als Mitglied einer Punkrock-Band.
Wir sind Sebastian Seibel und Anna Kugli und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen bei Goldköpfe, Frank Steinbrecher.
Echt herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Dankeschön. Ja, wir sind sehr gespannt, alles über die Musikszene in Pforzheim zu erfahren. Du hast ja auch einen gewissen Überblick. Aber auch mit dir wollen wir zunächst einsteigen mit unserem inzwischen etablierten Spiel 2 Wahrheiten, eine Lüge. Was hast du uns mitgebracht?
Also ich habe 3 tolle Geschichten und dann bin ich mal gespannt, ob ihr rauskriegt, was ich da gelogen habe. Ich wurde angehalten oder gezwungen, mal ein paar Musiker einzuladen auf ein Bier. Der Francis Buchholz von The Scorpions, der Lemmy von Motorhead, der hat mich gezwungen, dass ich die auf eine Bierrunde einlade. Das war die erste Geschichte, die klingt gut. Die nächste Geschichte, dass der Papst bei uns Noten bestellte. Auch toll, ne? Das ist auch ein musikalischer Mensch natürlich, hat er Noten bei uns bestellt.
Welcher Papst denn?
Ein deutscher Papst.
Ah, okay.
Und dann die nächste Geschichte, dass ich, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lachen, dass ich irgendwelche Vorteile gebe, aber dass ich deutscher Meister im Taekwondo war. Und ich bin schon immer super sportlich gewesen, also das sind jetzt mal die verschiedenen Sachen. Jetzt muss ich gucken, ob ich nicht schon zu oft gelogen habe. Das ist sehr gefährlich hier. Ich bin jetzt gerade echt in so einem Flow drin. Darf ich noch eine 4. Geschichte machen?
Oha, aber es darf nur eine gelogen sein.
Ach, da habe ich jetzt schon zu arg gelogen.
Oha.
Ich muss dann die letzte.
Vielleicht erzählst du noch eine wahre Geschichte, wenn du schon so viel gelogen hast.
Dann ja, also ich bin jetzt ehrlich da. Ich bin jetzt total im Flow der Wahrheit oder Lüge-Aktion gewesen. Dann machen wir noch die nächste Geschichte, dass ich mit einem Bassspieler von Jimi Hendrix auch schon zusammen war und solche Sachen. Ne? Jetzt habe ich 4 Geschichten erzählt und ich bin ehrlich, ich habe jetzt echt 2 davon, sind nicht echt.
Das läuft ein bisschen aus dem Ruder. Ne?
Ja, also,
das sehe ich mal, dass das mit so einem Musiker was ganz anderes wie mit normalen Leuten. Wir sind zu überkreativ.
Ja, die Gäste hier entwickeln Freude daran, uns anzulügen. Das ist schwierig.
Anna, wir müssen das nochmal aufrollen und aufdröseln, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Die erste Geschichte war, dass er
genötigt war, Superstars auf ein Bier einzuladen.
Ja, Lemmy Kilmister unter
genau, Motorhead. Lemmy von Motorhead und der Buchholz von The Scorpions und solche Leute.
Wo soll das gewesen sein?
In Los Angeles natürlich, wo die Rockstars sind.
Gut, da gibt es eine große Musikmesse, glaube ich, ne, in Anaheim. Da kann es gut sein, dass er Dinge einkauft für seinen Laden und dann zu diesen großen Messen hinfährt. Das könnte schon sein.
Du bist aber vorbereitet.
Ja, du, jetzt oute ich mich selbst. Ich habe tatsächlich in jungen Jahren auch mal E-Gitarre gespielt. Aber es ist sehr lange her. Wir dürfen nicht drüber reden.
Also, um die Geschichte noch abzuschließen. Und du hast dann tatsächlich da noch einen Drink ausgegeben.
Natürlich, klar.
Whisky, Cola für Lemmy.
Nur Bier.
Nur Bier?
Ja, ich denke, wir trinken da immer nur Bier. Musikern.
Okay. 2. Geschichte war?
Die mit dem Papst.
Genau, der Papst hat Noten bestellt.
Noten bestellt hat.
Wofür?
Was Klassisches.
Ja, aber wofür? Hat er selber, spielt er selber?
Zum selber spielen, natürlich.
Was hat er gespielt?
Klavier.
Aha. Und die Noten gab es nur bei euch?
Die Noten gibt's überall oder in verschiedenen. Aber wir haben schon immer auch schon Noten versandt seit 25 Jahren im Internet und dann bestelle alle möglichen Leute. Also bestelle auch irgendwelche Produktionen von bekannten Bands, die Reppen aus Stuttgart. Oder irgendwelche aus Mannheim, die man auch kennt, die da tolle Rockmusik machen, den Namen ich aber jetzt alle auch nicht sagen will.
Und Besteller war der Vatikan?
Nein. Privat?
Noch bevor er Papst war. Okay, alles klar. So, das 3. Anna. Was
der
war?
Taekwondo.
Taekwondo. Okay, das ist relativ
super sportlich.
Ja.
Da müssen wir uns nicht lange aufhalten. Und dann noch eine 4. Geschichte. Was war das? Ach ja, der Bassist von
das Jimmy. Ist, Jimmy Hendrix, Jimmy genau.
Ach ja, warum nicht? Ich würde mal sagen, ja, ach, das würde ich mal durchwinken. Das hört sich jetzt für mich durchaus machbar an. Der hat ja nicht nur einen Bassisten gehabt, der hat ja eine Menge Bassisten gehabt. Und dass irgendeiner sich davon dann mal...
auf irgendeinem Festival mit Frank unterhält, das könnte jetzt schon passiert sein. Das.
Ich will es jetzt nicht entwerten, aber...
Also ich glaube, das mit dem Papst ist erfunden. Es gibt so viel, also Noten, warum gerade bei euch. Nee, ich glaube, ich lege mich fest, der Papst ist gelogen.
Zwei sind gelogen.
Achso, zwei sind gelogen.
Zwei sind gelogen.
Huh. Und der Taekwondo-Meister ist auch gelogen. Die zwei sind gelogen, sage ich.
Ja, bei Taekwondo bin ich auch dabei. Das hat er sich ausgedacht. Ich will nicht sagen, dass er unsportlich wäre, aber... Und dann schwanke ich so ein bisschen, der Papst und Lemmy. Aber ich meine, das wäre natürlich, da wäre ich jetzt schon stark beeindruckt, wenn er zusammen mit Lemmy Bier getrunken hat. Hältst du das für möglich, Anna?
Ich glaube schon. Also ich halte es für möglich, ja. Der Lemmy hat viel Bier getrunken, warum nicht eins auch mit Frank?
Ich vertraue mal deiner Expertise, Anna, und ich weiß ja, dass du da auch in der Musikszene unterwegs warst, als Fan auf jeden Fall. Als Gitarristin weiß ich seit heute.
Habe ich nicht ganz so weit geschafft.
Ich schließe mich dir mal an. Komm, Frank, hau aus.
Jetzt muss ich es wirklich alles zugeben. Wahrheit und Lüge. Mhm. Also, ich bin ehrlicher. Also, die Story mit Lemmy stimmt wirklich.
Aha,
da war ich mit der Kollegen, mit Thomas Eich von Eich und Tech Amp, einem Bassverstärkerhersteller, und mit dem Andy Schack, einem Basshersteller. Thomas Lammelhardt war noch dabei, der den Gibson Custom Shop dann irgendwann mal geleitet hat, auch für Deutschland. Mit dem war ich in einem Motel gegenüber vom Disneyland. Und dann ist irgendwann sind wir an der Messe gewesen, habe ich auch gleich mal ein Selfie mit Lemmy so in der Anstehschlange gemacht. Und dann hat er gesagt, jetzt gehen wir nachher rüber ins Hotel und dann trinken wir mit der Bassistenmafia ein bisschen da, und da stehen wir alle zusammen. Und dann bin ich als Pups, als kleiner Junge da hingekommen und so. Und dann sagt er, ich glaube, der Andy Schack war es von Schackbass, sagt er, jetzt holst du hier mal eine Runde Corona hier für die ganzen Bassisten. Und dann war der Martin Engelin dabei von Klaus Lage, der Buchholz von der Scorpions, wo er dann ausgestiegen ist bei der Scorpions, und der Lemmy. Und dann durfte ich jedem Corona hingeben und mit denen anstoßen, war natürlich stolz wie Bolle, dass ich die einladen konnte. Auf eine Corona war das damals natürlich, ne? Da sind die ganzen Pforzheimer Motorhead-Fans sind immer noch L.A. Wenn es in L.A. Amerika war, sind sie ins Limelight, in seinen Lieblingsclub gegangen, aber gehofft, dass er gerade wieder da ist. Der hat ja ganz deine Wohnung gehabt, direkt am Sunset. Und dann war halt die Chance, dass man den mal wieder sieht, weil die Amis sind ja total entspannt, also nicht wie bei uns, sondern der hat ja gar keine Wohnung gehabt, kleinere Wohnung wie euer Studio hier. Und da war schon die Chance, dass man auch treffen konnte. Aber ich sage, ich habe ihn da nur wirklich im Hotel getroffen an der Bar.
Und habt ihr ein bisschen fachlich auch noch miteinander gesprochen? Ich meine, Lemmy als Bassist ist ja...
Ein Newbie-Kids-Bassist, da habe ich sicher auch fachlich gesprochen, aber es ging einfach um das Meet and Greet und Hallo und ja, und da ist auch schon beim Francis drum gegangen, wegen dem Ausstieg von den Scorpions. Aber das war einfach lustig und die einzelne Fabrikate haben wir mal hier ein bisschen aus Süffisant gelästert oder so, weil wirklich dann alle am Tisch standen, mehr oder weniger aus der Bassisten-Mafia, war eine lustige Aktion.
Klasse, ich habe gerade gestern Text gelesen über die Abschlusstournee, das Abschlusskonzert von Ozzy Osbourne. Und da war eine schöne Formulierung: Lemmy wurde von den Fans verehrt und Ozzy geliebt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne? Lemmy ist schon eine Autorität auch gewesen.
Ja, aber wie gesagt, wenn man den alles erlebt hat, beim Bang Your Head Festival in Balingen oder Sindelfingen oder egal wo es war, das war halt einfach ein Typ und Charakter. Also es gibt leider viel zu wenig Charaktermusiker, sondern gibt es eher Leute, die Musik machen. Aber Charakterköpfe, bleiben wir bei den Köpfen. Im Musikbusiness gibt es nicht mehr so viele. Das heißt, wenn einer mal 10 Stück aufzählen kann auf die Schnelle. Aber viele machen Musik und danach kommen auch in die Gesellschaft nicht in so ein Standing. Wie jetzt früher natürlich, ich meine, gut, ein Robbie Williams hat es auch geschafft, hätte ich jetzt einfach gesagt. Aber nicht alle machen gute Musik und kommen auch in dem Moment der Gesellschaft in andere Positionen, Engagement und ja, Bekanntheit und so solid, grundsolid bleiben, ohne abzuspinnen und mit Millionen Autos rumfahren zu müssen.
So, der Herr Ratzinger, der ist bei euch in der Kundenkartei.
Nein, der Herr Ratzinger ist nicht in der Kundenkartei. Ich habe gedacht, beim Papst kann ich ruhig mal lügen. Das wird ja sinnbildlich.
Bist du katholisch oder evangelisch?
Ich bin katholisch, natürlich. Deswegen habe ich gedacht, mache ich mir einen Papst. Es war ein Bischof und aus Datenschutzgründen sage ich aber nicht den Namen von dem Bischof, aber er war auch sehr bekannt. Ich hatte sie jetzt zurückgezogen, arbeitet jetzt auch im Vatikan. Und da kam die irgendwann halt eine Notenbestellung digital rein und dann denke ich, ein Herr von und irgendwann denke ich mal, okay, Bischof. Einfach privat bestellt, Internet und fertig.
Genau, und zufällig bei euch gelandet.
Und zufällig halt über notenchip.de einfach, weiß man nicht, wo man rauskommt, aber das sind halt wir. Und dann kam einfach direkt da die Bestellung vom Bischof von einer großen Domstadt. Aber wie gesagt, Datenschutzgründe, den wir jetzt da nicht.
Müssen wir nicht vertiefen.
Das kann man nachher im Sechs-Augen-Gespräch sprechen, ja. Ohne Mikrofon.
Das genau. War schon, für einen Katholiken war das schon, hast du dich schon weit aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, das sollten wir jetzt nicht überreizen.
Okay, aber dann steht noch eine Lüge aus.
Ja. Welche?
Das Taekwondo. Wir haben beide auf Taekwondo gesetzt, oder?
Ja, ich war dritter badischer Meister im Taekwondo nur.
Was heißt nur?
Da war nicht so viele Teilnehmer, aber da war mal die badischen Meisterschaften in Pforzheim, an der Inselschulhalle oder Inselhalle. Und da habe ich dann einmal mitgemacht. Das habe ich in meiner Jugend, da war ich im Taekwondo in Ispringen. Erst beim Kraftsport, dann beim De Jong, der einzelne Clubs. Und habe da Taekwondo mitgemacht.
Aber immerhin. Das heißt, aber die vierte Geschichte war dann auch wahr. Was war das nochmal?
Der Bassist von, welcher Bassist?
Der Mickey. Da irgendwann kommt einer rein und so, älteres Männchen, ganz klein und ja, ein Fahrer dabei, weil ich wusste, okay, der fährt nicht mehr, hat wahrscheinlich kein Auto und nichts. Und eine Weile gesprochen und sagte, früher war er viel in Stuttgart beim Kollegen und ob es den noch gibt, dann Hans der Schweizer, das Musikgeschäft. Ja, das ich denke, da wäre er früher viel gewesen mit dem Jimmy und so. Wäre halt ein cooler Laden gewesen, da viel einkaufen. Sagt Jimmy, sagt der Herr, Jimi Hendrix, kennst du nicht, war ein guter Gitarrist. Und dann habe ich gedacht, ach du meine Güte. Und dann hat er halt erzählt, wie sie damals mit dem Cadillac rumgrüßt sind und viele ungesunde Sachen zu sich genommen haben in groben Maßen. Dass alle im Endeffekt, da hat keiner überlebt und die überlebt haben, haben keinen Wohlstand angehäuft, sondern alles, was reinkam, ging sofort wieder raus. Niki, wenn du es hörst, ich hoffe, du freust dich, dass ich dich hier erwähne. Wenn nicht, alles Gute. Ja.
Das ist jetzt ein Name-Dropping zum Einstieg des Gesprächs, das mich ganz schwindelig werden lässt, Anna. Aber wo wir gerade beim Thema sind, nachdem du so viele außerordentliche Musiker Kollegen kennst und du bist ja mit deinem Geschäft auch direkt am Puls der Musikszene. Wann ist denn eigentlich mit dem nächsten Pforzheimer Chart-Erfolg zu rechnen, Frank?
Morgen. Also das kann morgen sein, das kann auch in 10 Jahren passieren. Ein Chart-Erfolg ist einfach unplanbar. Und ich habe schon im Jugendzentrum Eisingen gespielt, wo auch Fools Garden dann danach gerade der Lemon Tree ausgebracht hat, werde ich nie vergessen. Wann war das? 95 haben wir öfters mal da oben spielen, denn Jugendzentrum, also an der City Hall hieß sie ja damals, jetzt abgerissen in Eisingen. Und dann, wenn man das richtige Glück hat, schreibt was einfach gut ankommt, aber es ist unplanbar. Das Problem ist die Überschüttung von Songs. Wenn jetzt am Tag nur 50 bis 100.000 KI-Generierte dazukommen, da einen zu machen, der am Puls der Zeit ist, simpel gestrickt ist, das heißt, die englische Wörter muss ein Drittsprachler noch besoffen auf dem Kopfstand aussprechen und singen können, dann ist ein Hit verdächtiges Thema, weil alles, was zu viele Worte sind, die ein Fremdsprachler nicht kann, egal in welcher Sprache es gesungen wird, sind nicht verkaufbar. Weil die müssen die Hookline, die müssen alles mitsingen können und deswegen ist natürlich das Englisch, das verwendet wird für englische Lieder, muss so simpel sein, deswegen gibt es ja nur 5, 6 Worte, die verwendet werden. Love, Peace, Stars and Happiness und alles Mögliche. Also einfach ganz simpel gestrickt sein. Freedom vielleicht noch dazu. Aber das einen Hit zu machen, wenn wir es wüssten, hätten wir alle schon gemacht.
Das Rezept hat aber gepasst, ne? Damals bei
absolut top, ne? Und ich freue mich so für die. Und ich war beim Festival, beim Osterfeld, das war eines der geilsten Events, das ich je in meinem Leben erlebt habe. Und ich war schon auf vielen Konzerten und Events. Aber das war einfach unfassbar. Und wenn man sieht, die Gemeinschaft, die Fools da aufgebaut haben, wer da alles gratuliert hat mit Musik, ob jetzt Camouflage oder alles, die deutsche Künstler, das war der Wahnsinn. Ja, Johnny Logan, den habe ich irgendwann mal auf dem Schiff getroffen, nach Oslo, wo er da gespielt hat in der Disco und gesungen hat vor 15, 20 Jahren. Und dann kommt er da runter und hat eine Ausstrahlung und singt die Dinger da weg. In der Halle war das genau. Ich war bei allen drei Events natürlich da. Also für Pforzheim unfassbar, vielleicht auch nicht genug ausgeschlachtet, wenn man nach außen sagen muss, was da passiert ist. Aber das ist ja ein großes Thema, dass Pforzheim sich eigentlich ja zu 90% unter Wert verkauft.
Aber auf Pforzheim kommen wir noch. Jetzt reden wir erstmal über dich und über Music City Steinbrecher. Das ist ja ein Unternehmen, das 1969 von deinem Papa gegründet wurde. Wie kam er auf die Idee? Wie hat er das gemacht damals?
Ganz ehrlich, mein Papa wollte einfach Musik machen, hat Musik gemacht mit seinen Freunden. Büchenbronn hat er gewohnt, dann sind sie mit der Isetta losgefahren, der Kontrabass auf die Isetta draufgespannt und haben dann Musik gemacht. Dann hat irgendwann meine Mutter auch angefangen, Schlagzeug zu spielen. Dann war sie als Duo überall, Süddeutschland, Schweiz, überall unterwegs. Und da auch noch im Uhrenbusiness war, er will sich selbstständig machen, nur noch mit Musik. Hatte vor sich aber auch mal beworben beim Kollegen in Stuttgart, Radio Musikhaus Bad, damals das größte Geschäft in Süddeutschland, die wollten ihn nicht nehmen, dann hat er sich halt selbstständig gemacht. Radio Musik Bad ist schon längst Geschichte und es gibt es immer noch. Dann hat er sich selbstständig gemacht am Blumenhof, ganz klein. Da ist meine Schwester dann auch auf die Welt gekommen. Dann war der Kinderwagen hinten gestanden, hat ein bisschen mal zum Geld verdienen ein bisschen Unterricht gegeben und dann Instrumente verkauft und irgendwann war er dann auf Elektronik und hat die Bands ausgestattet, alle Bands im Umkreis, hat er Service für Max Greger gemacht, also auch für bekannte Künstler, die er ausgestattet hat. Und so kam das Ganze, dann war es relativ schnell zu klein. Dann sind wir 71 in die Östliche gezogen, 52, 54 und in 2000 sind wir dann einfach 100 Meter Richtung Stadtmittelmeer gezogen, in die Östliche 36, wo wir jetzt wirklich halt ein ganzes Gebäude haben, mit Werkstätten und mehrere Stockwerke und allem, was man halt braucht für den Musikhandel.
Gib uns da noch einen kleinen Einblick. Wie ist es so, als kleiner Bub unter all diesen Instrumenten aufzuwachsen? So stelle ich mir das jedenfalls vor.
Das war für mich schon immer ganz normal. Da war eher das Schlimme, dass ich am Schülervorspielabend, weil vor 30 Jahren haben wir auch Musikschule, oder ich glaube vor 25, 30 Jahren hat man das mal beendet, dann war ich halt als aufgeregtes Kind auf der Bühne, wenn der Papa unten zuguckt und die andere Seite, guck mal, der junge Steinbrecher, das war hart, weil da war ich klassisch natürlich unterwegs, Bach, Beethoven, Mozart und musste dann vor hunderten Leuten, bei wo auch immer das war, ob das mal ein Parkhotel war oder in Diel-Weißenstein, Stadt Pforzheim war so ein schöner Saal, wo wir alles hatten. Oder am Schlägle, egal, überall im Pforzheim, ins Kreis, hat man dann so Vorspiele gemacht und das war immer sehr nervenaufreibend für mich. Auch für meine Schwester, glaube ich.
War das denn damals für dich mehr Last, das Instrumente lernen und spielen? Oder hast du recht früh auch schon Spaß dran gehabt? Und
es war klar, ganz Pflicht, kein Thema. Aber irgendwann war das Klassische nicht mehr so angenehm. Dann hat mein Lehrer aber auch dann Ragtimes gebracht, Boogies und mal ein bisschen andere Musikstile. Sonst hätte ich garantiert es relativ schnell hingeworfen. Und dazu hat er mich bei der Stange gehalten.
Und das war der Klavier in erster Linie?
Klavier, nur Klavier. Mhm. Aber ich war mit 3 Jahren schon in der musikalischen Früherziehung, mit Glockenspiel, mit Melodika, mit Flöte. Das war natürlich auch, ab 3 Jahren war ich in der Jugendmusikschule in Pforzheim. Also war da vielleicht so mit 2, also als Minikind schon. Mhm.
Und war für dich immer klar, dass das irgendwie irgendwann dein Laden wird?
Hat sich schon in die Richtung natürlich bewegt. Ich habe aber auch erst noch eine Ausbildung als Elektroniker gemacht, weil man gesagt hat, das kann man immer brauchen, auch im Musikhandel, auch im normalen Leben schadet es nichts. Deshalb habe ich erst eine andere Lehre gemacht und dann anschließend die Kaufmannslehre noch bei uns im Geschäft. Einfach als Ergänzung, dass ich da mehr Ausbildungen auch habe. Und das Wissen halt kaufmännisch als auch technisch dann ja nutzen kann.
Und das war für dich als Sohn des Chefs auch kein Problem?
War für mich als Sohn des Chefs kein Problem. Ne? Ich habe die ganz schnell durchgezogen. War natürlich an der Schule der Älteste, war immer kurz unterm Lehreralter dann und habe mir auch geschworen, dass ich nicht so viel lernen muss. Und das hat trotzdem noch, glaube zum Klassenbesten oder irgend sowas hat es noch gereicht, obwohl ich kein Lerner war. Aber da habe ich immer mehrere Lehren schon hat oder mehrere Schulbildungen, dann irgendwann weiß man auch, wie es funktioniert.
Ja, da warst du nicht mal 30, als du dann den Laden als Geschäftsführer übernommen hast.
Wenn ich theoretisch 29 oder 30, ne, wenn ich so rechne, von 71, ne?
2000 hast du den Laden.
Genau, also 29, 30, genau, in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob es im Juli oder im Oktober, also ich habe im Oktober Geburtstag, ich glaube, aber auf alle Fälle in dem Bereich habe ich es dann übernommen.
Kennt ihr schon die anderen Podcasts von Tonbildschau? Zum Beispiel den Kulturpodcast Hallo Pforzheim oder Standpunkte, der Wirtschaftspodcast der IHK Nordschwarzwald oder den Karinbacher Business Podcast? Diese und viele weitere Formate findet ihr unter ihrpodcast.de. Hört doch mal rein. Jetzt hast du einen ganz guten Überblick über die Jahrzehnte. Wie hat sich denn der Handel mit Musikinstrumenten verändert in dieser Zeit?
Gut, da kann man natürlich einmal von der Instrumentenrichtung sprechen natürlich. Es gab immer wieder Hochs und Tiefs. Es heißt, es gibt Trends, ein Instrument ist mal out, dann ist es wieder angesagt. Das heißt, als mein Papa 70er gegründet hat, war E-Gitarre nicht ganz groß im Kommen. Dann gab es zwischendrin auch Phasen, wo mehr Akustik war oder auch wenn man Musikvereine oder Orchestermusik und alles ansieht, gibt es immer Veränderungen. Jetzt ist die gesellschaftliche Veränderung einfach das Übermaß an Eindrücken für die Gesellschaft, das heißt Information Overload, von allem viel zu viel. Und jetzt ist schwer für die Leute zu filtern, was sie eigentlich machen wollen. Die probieren sich dann aus, sind aber alle unverbindlich. Keiner will sich irgendwo zu was verpflichten. Irgendwo sagen, ich mache im Verein ja richtig mit. Oder das sieht man ja in der Sportgesellschaft, also Sport, Musik, Hobbys, egal was, dass die Verbindlichkeit fehlt. Und deswegen gibt es sehr viel kurzfristige Sachen, was natürlich oft auch dazu führt, dass keine Fortgeschrittenen gibt, sondern dass viele im Einsteigerbereich schon abbrechen. Und das sieht man in der Gesellschaft, wie gesagt, nicht nur in der Musik, in allen Bereichen. Und das verändert es natürlich. Und dann, wie gesagt, Trendinstrumente. Irgendwann kam das Cajon auf, hat alles niedergemacht, hat man mehr Cajon-Umsatz gehabt, wie alle Schlagzeuge zusammen.
Erklär kurz, was das ist.
Cajon ist eigentlich eine alte Obstkiste von den Hafenarbeitern in Südamerika, in Peru, die da einfach auf den Holzkisten, auf den Transportkisten einen Rhythmus geklopft haben. Und irgendwann hat er gesagt, da können wir noch ein Instrument draus bauen. Hat so eine Holzkiste halt richtig mit Resonanz und auch mit einem Feder oder mit Glöckchen gespannten entwickelt, die dann klingen wie so ein Snare-Effekt von einem Schlagzeug. Und dann ist das ein Wahnsinnstrend gewesen und jeder hat auf einmal ein Cajon gehabt und hat sich im Akustikbereich, gerade Akustikgitarre mit Cajon als Schlagzeug, das hat es wahnsinnig durchgesetzt. Gibt's immer noch, aber das Verbreiten des Cajons ist massiv zurückgegangen. Einfach, weil jetzt wieder andere Sachen sind. Vor 10, 15 Jahren habe ich auch gesagt, guckt mal in die Charts. Wenn ihr in der Top 40 keine 5 Instrumente seht, dann wisst ihr, die Musik wird anders gemacht. Jetzt erleben wir's. Ich bin ein Happiness-Fan, gehe aufs Happiness-Festival seit ewigen Zeit, habe als junge Band ich auch schon auf dem Happiness Vorgänger gespielt, im IOCS Schwann, auf Europaletten natürlich damals, die Basic-Bühne des Musikers. Und dann auch da war es immer weniger Bands. Aber der Benny versucht immer wieder Bands auch mit Instrumenten auf die Bühne zu holen. Wir starten da auch eine Bühne aus, dass einfach die Kids auch mal wieder Instrumente in die Hand nehmen können. Weil sonst schwächst uns irgendwann jetzt eine Generation auf, die gar nicht weiß, was ein Musikinstrument ist. Und das merken wir auch im Handel. Wenn sie nicht wissen, dass es Musikinstrumente gibt und wie man die benutzt, sondern dass man einfach nur einen Player drückt. Und das verändert die Gesellschaft in musikalischer Richtung auf alle Fälle.
Jetzt kann man ja Musik heutzutage, du hast es eben schon angeschnitten, komplett synthetisch produzieren. Und was vor 20, 30 Jahren noch ein Vermögen gekostet hat, so ein Synthesizer oder ein Drumcomputer, das können die Kids, die Jugendlichen heute auf dem Homecomputer machen. Für wie wichtig schätzt du denn klassische Instrumentenbildung ein für erfolgreiches Komponieren zum Beispiel?
Man merkt's. Also wenn man jetzt einfach mal guckt, aber jetzt die Popstars, die jetzt so kommen, ob das jetzt Shirin David ist oder The Crow, also alle, die eine klassische Ausbildung hatten, richtig das gelernt haben, oder Helene Fischer, die alle Musical Akademie besucht hat, wo man wirklich sagt, es gibt wenige, die es wirklich gelernt haben und erfolgreich dann machen. Weil wenn man sich natürlich in einem Bereich festigen möchte, in dem man kein Geld verdient, es gibt immer Bereiche, die in dem Moment vielleicht nicht erträglich sind. Und ich meine, dass Helene Fischer mal eine junge Nachwuchskünstlerin wie Shirin holen muss, dass sie endlich mal einen Platz 1 kriegt, das zeigt ja alles. Die waren jetzt beide top ausgebildet, in dem Fall ist jetzt selten. Aber das Gegenteil, unser Udo Lindenberg, ne, der mit dem Vulkan, also mit dem Apache, so einen Jungfuchs braucht, der in Corona Musik entwickelt hat, dass er nach 40 Platten, nach 50 Jahren endlich mal einen Top-1-Hit hat. Das ist schon beeindruckend, dass nicht nur natürlich die Ausbildung zählt, sondern die Kreativität und die Person. Und beim Gro oder auch beim Sido, wenn ich die als denke, oh, teilweise so Rapper, Banditen, ein negatives Image, was sie sich selber aufbauen natürlich absichtlich, aber dass die Musikalität teilweise haben, die auch schon sehr beeindruckend ist, die darf man nicht einfach auch so wegschucken und sagen, das ist nichts. Also ein Musiker, der gut ausgebildet ist und dann die Musik macht, in der er gut ist, kann das gut verkaufen. Andere können es nicht so gut verkaufen. Es gehört auch Marketing dazu. Nicht nur die Kunst des Musizieren. Ich sage immer, die immer auf die große Plattenproduktion sich vorbereiten, 40, die wir öfters wie 2-3 Mal proben, die werden ja nie erfolgreich sein, weil sie vergessen, dass sie für Publikum spielen müssen, sondern im Keller werden die alle, ich will jetzt nicht sagen verhungern, aber im Keller weiterspielen. Wenn ich vergesse Augenkontakt mit meinem Publikum und dass ich die Leute unterhalten möchte, dann brauche ich auch nicht auf der Bühne. Nur Unterhalter braucht die Bühne. Der, wo nur was spielen will für sich, der will ja gar keine Bühne haben, der wird ja gestört. Und das ist oft ein Thema, dass super Profimusiker einfach nicht auf der Bühne wollen und nicht unterhalten. Die spielen für sich, dann ist das gut, aber dann darf man nicht erwarten, dass man damit Geld verdienen kann.
Ich sag mal, früher hat es doch so zum Selbstverständnis dazugehört, dass ein Kind ein Instrument lernt. Ist es heutzutage anders geworden?
Also ganz abhängig natürlich bildungsgesellschaftlich. Ne? Wenn ich natürlich manche Schulen ansehe, da gibt es schon immer, da kommen Sammelbestellungen oder die geben den Kindern Zettel mit, Kauf, kein Geheimnis, eine Blockflöte, verschiedene Griffweisen, diese oder diese. Wir haben Schulen, die machen einen Start mit Mundharmonikas, wir haben Ukulele-Klassen, wir haben Keyboard-Klassen, wir haben Bläser-Klassen. Also da liegt es natürlich ganz viel an der Schule und nicht nur an der Schule, sondern an den engagierten Lehrern. Jetzt haben wir Schule, wo Instrument A gemacht wird, weil der Lehrer Instrument A möchte, der wechselt aber die Schule und dann liegen dann ganz viele Instrument A da. Und dann kommt der Lehrer, der sagt, nee, wir machen jetzt Sport B. Dann liegen halt mal 40 Instrumente da, die nicht mehr benutzt werden. Das tut einem nicht im Herz weh. Aber es liegt am Engagement der in der Schule Aktiven. Es müssen gar keine Lehrer sein. Es gibt ganz viele Bildungsbegleiter und Musikaffine, die extra als Bildungspaten, ach, da gibt es noch einen Begriff in Baden-Württemberg, die auch finanziert werden vom Land. Und da kann man natürlich eine Musikalität in die Kinder hinkriegen und die sind total begeistert. Aber wenn sie keine Berührungspunkte, Angebote kriegen, dann können sie es auch nicht wahrnehmen.
Wie kann man denn aus deiner Sicht die Begeisterung wecken bei jungen Leuten fürs Musizieren?
Ja, mit positiven Impulsen. Wenn man natürlich einen Künstler hat, der symbolisch für was steht, dann kriegt man natürlich auch Musikalität in die Gesellschaft rein. Das heißt, wenn wir dann eine Tokyo Hotel Band hätten oder irgendwas in der Art, sprich Jugendliche, die Erfolg haben, die noch sympathisch sind, alle Hautfarben, alle Diversitäten, dass man wirklich sagen kann, ich nehme alle ins Boot. Und das waren früher ja die Castings, die Monkeys, aber nicht umsonst Monkeys geheißen, Affen, weil es die erste Castingband war, wo sie einfach gesagt haben, wir nehmen ein paar zusammen, dann nehmen wir sie Affen. Wir nennen sie Affen, Monkeys. Und so kam das heraus, also es war eine der ersten Castingbands, wo sie sagen, für jede Zielgruppe müssen wir einfach einen dabei haben, dass wir alles haben. Auch sieht man natürlich bei allen Wettbewerben, dass natürlich eigentlich nur männliche Erfolg haben können, weil halt die Frau viel mehr voten. Und deswegen hat ein männlicher Künstler es da viel einfacher, weil die Frauen viel wilder sind. Den Männern ist das egal, die stimmen nicht ab.
In meiner Generation war ja das Ziel, Rockstar, Popstar, Bühnenstar zu werden, Motivation genug, zumindest mal mit der Gitarre anzufangen und zu gucken, ob das taugt. Das müsste ja heute in Zeiten von Social Media, wo das alles noch doppelt und dreifach gespiegelt wird, eigentlich ein leichtes sein, Kids dafür zu gewinnen.
Ist definitiv. Aber wenn ich zurückdenke, ich habe 89 in der Band, habe ich 30 Demo-Tapes rausgeschickt mit 4 Lieder. Da hatten wir 15, 20 Auftritte. Das heißt, das Rausschicken war eigentlich nur, wir spielen. Da war schon klar, es gibt einen Gig. Unfassbar. Heute können wir wahrscheinlich 3000 rausschicken und würde keinen einzigen bekommen. Aber die Zielgruppe, also sprich das Venue, also die Veranstaltungsorte, wo die Musik passt, das ist die richtige Zielgruppe, hat die vielleicht noch Eintritt bezahlt, die kommt, die immer kommt, die gibt es halt in viele Bereiche nicht mehr. Wir sehen es leider auch hier im Club sterben, nennen wir es einfach mal, dass heute natürlich ein Künstler froh sein muss, wenn 80 Leute kommen. 80 bis 100 Leute, egal wer es ist, Pforzheim, irgendeine kleine Veranstaltung, ist gut. Wenn natürlich 5 Bands spielen und kommen keine 80 Leute, sage ich immer, die Musiker haben halt weniger Freunde wie früher. Früher, wenn eine andere Schulband gespielt hat, dann war klar, die Klasse kommt. Vielleicht kommt sogar noch die Parallelklasse oder ein paar. Ey, Wahnsinn da. Da gab es Schulfeste, in jedem Schulfest gab es Konzerte. Ich habe dann im Hebelhäus mal gespielt, in der Jahnhalt durfte man mal spielen. Oder Heinrich Wieland, Kepler, dass also wirklich auch immer Bands spielten, aus der Schulband raus. Und das war so eine Aktion, die ich auch vor 15, 20 Jahren mal machte, mit School of Rock, wo wir 70, 80 Schulen bespaßt haben, im Auto hingefahren sind und jeder durfte Instrumente spielen. Und dann haben sich ganz viele Schulbands danach gegründet. Gibt's heute noch einige, die sich da austauschen. von Rudesheim, Königsbach fällt mir gerade ein. Aber das war auch so eine Initialzündung auf den Film School of Rock hin, wo man einfach den angeguckt hat und gesagt hat, vom Netzwerk Musik, das wir damals gegründet haben, jetzt gehen wir einfach in Schulen und motivieren die mal. Und haben wir richtig Rabatz gemacht. Hat dann irgendwann der SWR bei mir angerufen, der holt mal, hallo Herr Steinbrecher, was machen Sie denn hier? Aber das war dann so eine Außenwirkung, wo das Fernsehen da war, Radio da war ja dann alles da. Aber es war sehr zeitaufwendig, es war eine verrückte Idee. Ich hatte auch neues Netzwerk, das ich heute habe. Heute könnte ich natürlich da ganz andere Sachen stemmen. Aber da haben wir ein Netzwerk gegründet mit dem Gerhard Barral, mit dem Paul Taube, Netzwerk Musik und haben da alle mit reingenommen. Das war eine tolle Sache.
Ja, erzähl nochmal genauer, was habt ihr da gemacht mit diesem
Netzwerk? Da sind wir mit Instrumenten in eine Schule gefahren, haben die aufgebaut und dann sind einzelne Klassen nacheinander bespaßt worden. Also jeder durfte Instrumente spielen. Wir haben für jedes Instrument Dozenten gehabt und gleichzeitig wurden die geschult, eine halbe Stunde, Stunde, dann konnte sie einen Akkord und danach durften sie das Lied gemeinsam spielen. Und manche haben dann gleich ein Schulfest oder was anderes noch hinterher und sagt, unsere eigene Band, die es vorher nicht gab, haben wir jetzt gegründet. Und so haben wir sozusagen den Kontakt zu Instrumenten provoziert. Und das war bundesweit damals, haben wir da schon Rabatz gemacht. Ganz viele engagierte Musiker, Pforzheim-Enzkreis, haben da ehrenamtlich mitgemacht, haben da kein Geld dafür bekommen. Und das Kupferdächtle, namentlich der Paul Taube, hat es dann weitergeführt, weil er gesagt hat, es kann nicht sein, dass es kostenlos weitergeht. Und hat es dann auf professionelle Beine noch weiter übernommen und im Kupferdächle auch die geschult. Das mit dem Auto rausfahren, in die Schule, Instrumente bringen, aufbauen, war ein Wahnsinnsaufwand. Aber hat den meisten Musikern toll Spaß gemacht. Ludwig Erhard, ich glaube, jede städtische Schule oder auch Enzkreis war da irgendwie involviert.
Lass uns doch noch mal ein bisschen über dein Geschäft sprechen. Wir hören da jetzt raus, dass du vielseitig engagiert bist und auch ehrenamtlich engagiert bist. Wie schaffst du das alles mit dem Arbeitsbetrieb? Wie viele Mitarbeitende hast du denn?
Ja gut, Arbeitsbetrieb ist immer auch das Thema des Einteilens. Ne? Also wir sind, ich sage im Schnitt immer, wir umrechnen, ich glaube 5, 6 Vollzeit, weil ich habe schon immer ganz viele Leute, die sagen, ich brauche mehr Zeit für mich, ich brauche Zeit für meinen Musikunterricht, den ich vielleicht in der Schule mache oder für meine Konzerte. Das heißt, ich habe keine 100% Kräfte. Und selbst ich bin jetzt nur noch ein 5-Tage-Arbeiter. Es gibt ja viele Leute, die arbeiten gar keine 5 Tage im Jahr. Aber ich arbeite jetzt immerhin 5 Tage mal die Woche. Ich habe mein Leben lang sonst 6 Tage gearbeitet und habe das irgendwann den Montag, den einfach niemand braucht. Und manche Geschäfte halten das noch offen. Aber das hat sich, wenn ich die Gastronomie angucke und alles andere, Black Monday, den gab es schon immer bei den Konzerttouren. Black Monday war nie was. Der Einzige, der das clever genutzt hat, war der Klauschke, natürlich im Domizil, der gesagt hat, ich nehme den Black Monday, wo alle Touren, alle Amis, die in Deutschland auf Tour sind, zu mir kommen zum Spielen, weil sie wissen, niemand hat montags offen. Und das war sozusagen das Konträre zum Black Monday, aber der Friseur hat auch schon immer montags zu. Und dann versuche ich wirklich, ja, auch manche Sachen zu delegieren, wo es geht. Habe ein super Team, wo wir gemeinsam ganz toll zusammenarbeiten. Aber ja, es muss gehen. Ich bin in Deutschland unterwegs bei allen Keyboarder-Treffs, ob das im Frankenland, in Ostdeutschland, in Erfurt, der Ecke ist, auch mal in Bayern oder egal wo. Das sind meistens 3 Tage oder in Köln. Und das ist schon ein Zeitpensum, wo meine Familie dann als schon sagt, ja, bist du mal hier? Ich war dann 4 Jahre mein Geburtstag nie da, weil immer über meinen Geburtstag ein Event im Fränkischen war, bei Hinternürnberg. Aber den haben wir jetzt verlegt, dass ich auch mal meinen Geburtstag wieder daheim bin.
Und wie müssen wir uns deine Kundschaft vorstellen? Vom Konzertpianisten bis zur Punkrockerin alles dabei?
Ich habe schon immer auch der Industrie gesagt, wenn sie sagen Zielgruppe, Zielgruppe, sage ich, meine Zielgruppe ist Mensch. Inzwischen sage ich, meine Zielgruppe ist Uhu unter 100, aber die kann auch Uhu sein. Und wenn jemand Musik macht, jetzt habe ich leider einen 93-jährigen Superkeeper verloren, der ist da reinkommen, top fit, der Gerd, Grüße Gerd. Und immer noch jeden hat sich geärgert in Corona, dass er nicht täglich golfen durfte und super engagiert, ein super Jazz-Pianist, das immer wieder. Aus dem Stuttgarter Kreis war der, ich glaube, Blochen. Alter, egal, wer Musikalität spürt oder fühlt oder lernt zu fühlen, der ist dabei. Und das Instrument muss ihm Spaß machen, das ist die Priorität 1. Und dann ist er glücklich und der Zielgruppe ist einfach eigentlich jeder Mensch, weil es gibt, glaube ich, so viele Leute, die wollen Klavier spielen können aber vielleicht nicht mehr 20 Jahre das lernen, weil sie keine 20 Jahre mehr haben. Und damals gerade mit der Spielmich-Aktion, da mit dem Kollege Schleile haben wir das ja gemeinsam wieder gemacht mit Yamaha, die Klaviere in die Innenstadt. Und mein Jonas, mein Mitarbeiter, hat dann auch Kurse gemacht. Ich habe letzte Audi-Kurse gemacht, wo wir den Leuten einfach zeigen, mit Spielhilfen, wie man ein bisschen Klavier lernen kann. Am besten ganz klar mit 6 Jahren anfangen, Grundausbildung. Aber wenn ich halt 66 oder 72 bin, dann muss ich gucken, dass ich das Pensum ein bisschen reduziere, mal ein bisschen Spielhilfe mache, um es einfach schneller erfolgreich klingend hinzubekommen. Manche Instrumente sind dann auch schwer, kein Geheimnis. Zahnstand, Lungenvolumen, also gerade bei Blasinstrumenten. Deswegen Klavier und solche Sachen gehen eigentlich immer. Nicht jedes Instrument ist von jedem einfach auch körperlich spielbar. Aber da helfen wir, wenn einer ein Handicap hat. Ich habe einige blinde Kunden, auch blinde Keyboarder, wo wir überlegen, wie kann man an den Instrumenten noch was optimieren, dass sie das bedienen können. Welche Instrumente kann man dann lernen? Da habe ich einen in Hamburg sitzen, wo ich ewig nicht merke und dann da irgendwann sage, ja, ich schicke dann eine Mail schwarz auf weiß und dann lachen wir beide schwarz auf weiß. Er hat sein Prellé-Gerät, er sieht kein Schwarz und kein Weiß, aber da denkt man ja gar nicht dran. Dann sage ich, du schickst dir das einfach schwarz auf weiß und dann sagst du, was du möchtest und dann lachen wir beide los. Naja, schwarz auf weiß ist das nicht für ihn.
Ich denke da jetzt früher an die klassische Akustikgitarre zurück. 3-4 Akkorde.
3-4 Akkorde, kann ich 10.000 Lieder spielen. Bei School of Rock haben wir gesagt, was für ein Lied machen. Und dann der Jesse, der auch engagiert war, der Volker Jessenat, hat dann gesagt, dann nehmen wir natürlich ein Lied mit einem Akkord. Pink, Get the Party Started haben wir genommen, mit einem Akkord. Und die Kinder haben super Spaß gehabt. Und sie sagen, hey, das kann ich. Und wenn ich erlebe, wie jemand was kann, das sehe ich bei allen AGs, egal ob das ein Theater oder Musik AG, Kunst AG, wenn sie über sich rauswachsen durch Kreativität und denken, boah, ich kann was. Und das Problem ist, wir haben ja so viele in der Gesellschaft, die denken, sie können nichts. Und jeder hat seine Fähigkeiten und irgendwas kann er besonders, aber wir müssen es rauskriegen. Und wenn wir das rausgekitzelt bekommen und merken, hey, da hat musisch was, dann müssen wir es natürlich fördern. Wenn es die Familie nicht kann, ist kritisch, dass man dann wirklich Helfer hat. Hat man jetzt auch bei Benefizveranstaltungen, dass man eben auch Geld hat. Wenn ich vergessen, als jetzt die Ukraine-Flüchtlinge kamen, die erste, wo man auch Benefizveranstaltungen haben, wo auch der Paul Taube gesagt hat, wir haben Benefizveranstaltungen, fragen, wie die Instrumente brauchen, Unterricht, wir haben Budget, wir können die unterstützen, sind in der Jungmusikschule dann beschult worden. Einfach, dass man sagt, die es gern hätten, aber nicht können, dass man da auch nicht unterstützt. Es gibt viele, die Musikalität eigentlich verdient hätten und sie sich nicht leisten können.
Das hast du vorhin erwähnt, es gibt immer so Modewellen bei Instrumenten. Was ist denn gerade so das Instrument?
Das Instrument, also im Moment würde ich jetzt auch gerade wieder sagen, dass die Gitarre jetzt eher gerade wieder, da ist auch ein Ed Sheeran schuld natürlich. Also es gibt immer natürlich Künstler, die irgendwas in die Welt tragen. Und ich habe Ed Sheeran auch erlebt, wenn einer sagt, ich habe schon alle Unterführungen dieser Welt bespielt, ich weiß, wie das ist. Dann hat man eigentlich ein anderes Thema, wie einer, der ein Lied gemacht hat und die erste Tour hat er immer nur Veranstaltungen ab 20.000 Zuschauern. Das heißt, da wird nicht ein anderer Mensch generiert. Da meine ich jetzt der Volkan, also der halt in Corona Lieder gemacht hat und dann Touren ausverkauft, bevor er überhaupt einmal auf der Bühne stand. Das gibt's halt auch. Und das Social Media sind natürlich Katapulte, sowohl nach oben als auch nach unten gehen die Katapulte natürlich, aber auch, die da wahnsinnig viel bieten.
Viele Einzelhändlerinnen und Einzelhändler können sich ja nicht nur auf den stationären Handel verlassen und beschränken. Welche Rolle spielt für dich der Online-Handel? Ich denke, so ein Flügel kauft man eher nicht per Mausklick, vielleicht eine günstige Gitarre. Aber im digitalen Bereich wart ihr schon recht früh aktiv, oder?
Wir haben schon vor Internet digital verkauft. Das heißt, wir haben schon per Mailbox damals Songs verkauft weltweit, dass sich dann mehrere Telefonnummern hatten, wo die Leute sich per BBS einloggen konnten. Und als Internet dann 97, 98 haben wir schon den ersten Webshop gehabt, habe ich schon nach Holland Software verkauft. Hab dann aber auch gemerkt, da war ich einfach nicht genug Manpower. Wenn ich da 3-4 Leute kenne, was haben wir kenne hier vorgehen, da waren wir echt ganz vorne. Also sicher bei den ersten 5 Musikalhändler Deutschland, die überhaupt eine eigene Website hatten. Aber ich habe das Kapital nicht gehabt oder mir nicht getraut, was zu investieren. Da war ich viel zu vorsichtig. Sonst hätte man da garantiert andere Claims abstecken können. Ich habe dann im MIDI-Files-Bereich weltgrößte Auswahl gehabt. Eben Noten mit 400.000 Noten.
Erklär das mal bitte für unsere Hörerinnen und Hörer. Was sind MIDI-Files?
MIDI-Files waren sozusagen, oder sind auch heute noch Playbacks als Datenträger, die nur Klangparameter enthalten und Töne. Das heißt, ein MIDI-File klingt so gut wie das Gerät, auf dem es abgespielt wird. Wird es auf einem guten Keyboard abgespielt, klingt's gut. Wird es auf dem Computer abgespielt, klingt's wie so ein schlechtes Bontempi. ob das der SWR oder also die Fernsehsender, Radiosender, Studios, wenn die irgendein Lied arrangieren mussten, haben sie auf die simple Weise so ein MIDI-File gekauft, dann haben wir da auf dessen Arrangement dann gemacht und dann die synthetischen Streicher durch echte Streicher natürlich ersetzt und so Stück für Stück das Arrangement gemacht. Und es war eine Idee durch einen Kunde, der reinkam, sagte, er will sowas kaufen, ich wusste nicht, was das ist. Sven, wenn du zuhörst, du bist gemeint. Und dann ist das so passiert, dann haben wir alle Hersteller dieser Welt gehabt. Da habe ich auch mal eine Klage vom Alice Cooper aus New York gekriegt, genau, weil ich die MIDI-Files von ihm verkauft habe, bei eBay damals. Und er hatte seine Lizenzverwaltung meinte, sie hätte es nicht lizenziert gehabt. Nach meinem Ermessen waren das kanadische Produkte, die für den Weltmarkt lizenziert waren. Dann musste ich halt die Alice Cooper Sachen wieder zurückziehen. Aber werde ich nie vergessen, als ein Brief von New York kam, da zuckt man dann schon.
Das sind technisch gesehen bestehende Kompositionen, um neue Kompositionen darauf aufzubauen.
Genau, oder? Kein Geheimnis, manche lassen auch ein Playback laufen, ne? Und singen dazu. Die ganze Karaoke, die Mehrheit der Karaoke-Songs wurde aus denen gemacht, in einem Studio. Und dann haben die Leute halt gesagt, ich habe hier schon die Noten und die Klänge sind so gut, wie ich sie dann zuweise. Heute habe ich dementsprechende Plugins an dem Computer drin, wo ich sage, hier sind das Zigani-Streicher, die sind Wahnsinn. Und hier noch ein schönes Steinway-Flügel für diesen Ton, der hier, der Klang heißt 001 Piano. Und der nimmt dann halt den Steinway-Sound. Und da bestimme ich über die Qualität dann. Und es war groß, wie gesagt, haben wir ganz viele Kunden gewonnen. Deswegen sicher, von denen leben wir heute noch. Die haben wir auch per Internet dann kennengelernt. Deswegen alles Fluch und Segen. Natürlich kaufen die Leute im Internet, aber ich habe... Wir haben über 78.000 Kunden inzwischen und dann sind sicher nicht nur 50.000 durchs Internet zu uns gekommen.
Das heißt, ihr lebt nicht nur von den Musikerinnen und Musikern, die hier in Pforzheim und der Region
Nein, zu uns also kommen. Würde man gerne, aber kaufe die natürlich auch überregional ein. Und B, gute Instrumente, die man hat, braucht man auch nicht so oft ersetzen. Das heißt, wer einmal ein Klavier gekauft hat, ein gutes, bei Gitarristen ist was anderes, da hat man immer eine zu wenig. Statistisch hat jeder 14 Gitarren, das heißt, manche brauchen noch 13, andere aber 50 zu viel. Aber eine Gitarre, ein Gitarrist braucht immer mehr. Keyboarder habe ich viele, die Generationen kaufen, die alle 4, 5 Jahre die nächste Generation kaufen. So Stammkunden, die haben wir bundesweit oder aus Luxemburg, aus der Niederlande, Belgien, da habe ich Kunden aus ganz Europa, die da kommen. Jetzt war letzte Woche einer aus Köln da, wegen einem neuen Saxophon. Da war in Corona, wir kaufen dein Musikinstrument.de angefangen habe, also ganz viel Gebrauchtankauf. Und da sind wir sicher in Deutschland sicher einer von der Top 10 inzwischen bei Ankauf, Verkauf, gebrauchte Instrumente aller Kategorie, um den Leuten da einfach was Gutes zu bieten.
Ein gutes Netzwerk ist sicherlich von Vorteil dafür. Höre ich heraus und dazu gehört wahrscheinlich auch dein Engagement im Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte. Was genau machst du dort?
Also da bin ich schon länger im Präsidium. Das heißt, da versuchen wir einfach die Musikfachhändler, ihre Sorgen und Nöten zu bündeln, zu optimieren, Ideen zu bringen, Vertrieb und auch mit unseren Herstellern und Vertrieben zusammenzuarbeiten. Auch Musikverlage sind da angegliedert, dass man einfach guckt, was die Branche für die Musikwelt machen kann. Und Aktionen eben für Jugend, für alle Bereiche, aber auch Seniorenmusik, alles, was man sich so halt als positive Entwicklung für die Musik wünscht, versuchen wir da anzustoßen.
Und engagiert bist du außerdem auch noch bei der Musikerinitiative Pforzheim, also bei der MIPF. Was ist das genau?
MIPF, Musikerinitiative Pforzheim, Enzkreis, ist eine die Initiative für die Bands, jetzt sind wir seit 89, glaube ich, auch drin. Da haben wir halt früher klar auch immer, wenn es Bands gibt, die spielen wollen, hatten wir eigene Slots bekommen. Die MIP hatte an jedem Veranstaltungsort immer Slots, ob das im Prötzinger Rathaus war, ob im Kupferdächle, da haben wir verschiedene Reihen gemacht. Schönste Musik an der A8, wenn ich gerade so dran denke, haben wir mal gehabt als Motto. Im Haus der Jugendkonzerte. Jetzt ganz frisch hat der Schneider, der Jörg, oben im Schlachthof das gemacht. Wieder im Schlachthof haben wir auch schon einige Aktionen gemacht. Also einfach Veranstaltungen gemeinsam mit dem Horch-Aktion, die ja auch sensationell ist, Musik an speziellen Orten. Da wünsche ich mir auch immer tolle Sachen, habe ich auch schon verrückte Sachen gemacht, aber denke ich, können wir noch viel mehr machen. Ich habe mal beim Tag der Musik Trompetenkurs im Riesenrad gemacht und dann wollte ich eigentlich noch Südwestdeutsche Kammerorchester im Boxring haben, als Musik zwischendrin mal was anderes. Also man muss die Leute immer ein bisschen provozieren mit nicht erwarteten Sachen. Klavierunterricht beim Metzger und beim Bäcker habe ich auch gemacht, genau. Aber dass man kurz erschrickt, dann lächelt. Dann hat man jemanden gefangen mit einer Idee Und der muss sich was überlegen. Und das ist schon immer mein Motto, dass ich die Leute verwirre und sage, also ciao, wie der Italiener nicht sagen würde. Der Franzose, Entschuldigung, jetzt habe ich sogar doppelt verleint. Das heißt also einfach, durch Irritationen kriege ich ganz andere Aktivität.
Ja, das wiederum bringt uns, glaube ich, direkt auch zu deiner Band Fertig Ab. Ich würde sagen, diese Beschreibung hätte auch ganz gut auf Fertig Ab gepasst, oder?
Absolut. Das war schon immer das Motto. Ich werde nie vergessen, erste, zweite Auftritt haben wir gespielt. Wir haben damals auch genau mit den Sportfreunden Stiller, die gibt es heute noch, die sind jünger wie wir. Mit denen haben wir am Marktplatzfest damals gespielt. Eine sensationelle Veranstaltung. Alle, die damals noch da waren, werden zurückheulen, wie wir auf 4, 5 Bühnen in Pforzheim Aktionen gemacht haben.
Sag uns das ja, da können sich die Leute erinnern.
Ach, lange her. Ich weiß es nicht mehr, aber da haben wir America da gehabt mit Horse with No Name. Da haben wir wirklich,
Mitte 90er, Mitte in den 90er.
Mitte 90er würde ich sagen. Also gut, 87 war doch unser Monsters of Rock, wo wir schon richtig mal eine Reiche gemacht haben, als Metallica in Pforzheim war. Da zucken heute noch jugendliche Teenies, wenn ich sage, ja, Pforzheim hat Metallica schon live gespielt, wenn sie mit dem T-Shirt reinkommen. Oder Deep Purple. Na, also da hatten wir früher nämlich in der Jahnhalle auch ein nicht rühmliches Konzert, wo dann ein bisschen Sachen zerstört wurden. Gab es auch bei der Wilden Rocker natürlich. Aber da haben wir natürlich schon Nummern gesetzt gehabt in Pforzheim. Das war der Wahnsinn. Marktplatzfest, wo alle Vereine eigene Bühne gemacht haben. Der Vogelclub hat eine Bühne im Blumenhof gehabt. Die MIPF, die Horden-Südbühne, Stadtjugendring, die große Hauptbühne auf dem Marktplatz. Also da waren schon Aktionen, Marlag Den. Also Top-Bands hatte man da.
Das Marktplatzfest gibt es ja schon lange nicht mehr. Und das wird ja von vielen sehr bedauert. Ich nehme an, auch von dir. Ne?
Ja, das Thema ist einfach natürlich, viele Sachen sind Arbeit. Und man braucht für viele Sachen ein bisschen Ehrenamt und zwar engagierte Leute und das in die Steine in den Weg legen Problem gibt es ja oft bei Ideen. Das heißt, wenn man irgendwas machen möchte, hat man halt ja eine Idee und 9 Gegner. Wenn man 100 positive Leute hat, die 9 Gegner umstimmen, wird es einfacher. Aber das ist ein großes Thema und der Begriff Butler ist ja keine Neuigkeit. Das ist ja eine Pforzheimer Sensation. Das heißt, über Pforzheim schimpft ja nur der Pforzheimer. Ich habe jetzt einen Kölner Kunde gehabt, letzte Woche, der Saxophone runtergefahren und sagt, da, fahrt 5 Stunden. Und dann ist er hergekommen und sagt, habt ihr eine schöne Stadt hier, das ist ja nett hier bei euch. Das war der erste Satz, als er zur Tür reinkam. Und der Pforzheimer sagt, hey, alles furchtbar. Und das ist natürlich wieder klassisch. Ich war jetzt die Endsbühne sensationell. Jetzt kommen schon der eine oder andere, sagt, ja, ich hätte gerne noch die Musikrichtung oder die. Wir können nicht immer alles machen. Aber das ist jetzt mal wieder eine Sache, wo man einfach sagt, da kann man sehen, wenn man an einer guten Location, eine clevere Idee, vielleicht auch Optimierung im Marketing, da brauchen wir auch nicht reden. Also man kann immer was verbessern. Aber man sieht, man kann was machen. Und wie gesagt, Pforzheim kann schon immer viel, viel mehr. Und Marktplatzfest, dann gab es noch das Fest der Vereine, also ein zweites Stadtfest, wo auch mit mehreren Bühnen gearbeitet wurde, wo die Vereine machten, ohne das Stadtjugendring. Aber das waren früher sensationelle Veranstaltungen.
Ja, da erinnere ich mich auch gerne zurück. Aber du bist ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich hatte eigentlich nach Fertig abgefragt.
Fertig ihr habt auch ein Jubiläum. Wir spielten auf dem Marktplatzfest. Genau, so bin ich hingekommen mit der Sportfreunde genau. Stiller. Und dann mein Papa beim ersten Gig gesagt, ihr müsst euch verkleiden oder irgendwas Besonderes machen. Sonst fallt ihr nicht auf. Und dann haben wir so gemacht. Ab dann haben wir uns immer toll verkleidet. Mal in Damentennis-Klamotten oder mal in alles, was es gibt, die tollsten Perückenauswahlen. Irgendwann hatten wir 4, 5 so Kischen mit verschiedenen Klamotten mal als Ritter verkleidet, egal was. Und sobald irgendwo ein Ausverkauf oder irgendwas war mit komischen Klamotten, haben wir zugeschlagen für Fertig Ab. Und dann haben wir uns irgendwann auch gesagt, hopp, zack, Punk in klassisch unwürdiger oder unschöner Bühnengarderobe. Irgendso, wie haben wir das definiert gehabt? Also einfach mehr auf Klamauk. Und dann noch haben wir noch einen Sänger, der sehr gut Witze erzählen kann. Und viele kommen nur wegen der Witze, kein Geheimnis. Die sagen, die Musik interessiert uns ja nicht. Aber die Witze vom Joker sind immer so toll. Er heißt nicht umsonst Joker. Eigentlich heißt er Alexander, aber das weiß niemand, das ist ein Geheimname. Aber als Joker hat er schon immer Witze erzählt, sein Leben lang. Und ja, das ist das Besondere gewesen. Einfach über, erfinde etwas neu. Erfinde etwas neu oder mach's besser. Aber in der Welt gibt's ja eigentlich schon alles oder sehr viel. Und wenn ich mich irgendwie absetzen kann, dann mache ich das, ob ich das durch Ideen im Geschäft habe oder Ideen mit der Band oder das muss jeder für sich denken. oder ihr mit eurem Podcast macht was, was hier jetzt noch niemand macht, wird's gut aus. Also einfach nach vorne bringen und da brauchen wir die Ideen und nicht die Verneiner, die sagen nein und die Zweifler, oh, die brauchen wir nicht für solche Sachen.
Siehst du denn trotz all der Bruddler und Zweifler und Verneiner immer noch genug Menschen, genug Potenzial in der Stadt, das eben doch anzugehen?
Absolut. Absolut. Ich habe jetzt eine Deutschlandtour gemacht, 13 Städte, Hamburg, Berlin, Schwerin, Cottbus, Erfurt, Ostseeküste komplett. Und da bin ich erschrocken, wie manche Städte, die manche hochhuldigen, ich als negativer empfand. Also ich finde, dass Pforzheim mit der Innenstadt gerade besser dasteht wie manche Teile von Hamburg. Wenn ich den hier Jupiter angucke, wie das, was die aus der Galeria mit Sperrholzplatten machen, da freue ich mich um einen Teddy und sage, da haben wir wenigstens einen normalen Laden drin. Also da muss man einfach aussehen, was sind die Möglichkeiten. Aber andere Städte, die weniger Probleme haben, gibt es glaube ich nicht. Es hat alle die gleichen Probleme und wir meinen nur, die Augen aufzureißen, wenn wir sie sehen. Aber also ich habe jetzt so viele Städte gesehen und da gibt es keine Stadt, die nicht sagt, es verändert sich das Einkaufsverhalten. Es gibt immer größere Einkaufszentren. Hamburg, wie gesagt, mit einem riesen neuen Shoppingcenter seit April, wird die Innenstadt noch mehr ausbluten. Da wird noch mehr Leerstand sein bald. Das ist eine Frage der Zeit. Nächstes Jahr, wenn ich da garantiert, wenn wir wieder hochgehe, werde ich das sehen. Das heißt, die Veränderung der Gesellschaft, dass man multivariable Nutzungen anbieten muss und sagen, das ist jetzt vielleicht tagsüber nur ein Laden, abends ist eine Gastronomie oder mehrfach nutzbare Gebäude. Die Banksy-Ausstellung in Leipzig, genau, da war halt der Esprit rausgegangen, haben sie kurz eine Banksy-Ausstellung reingemacht, die sehr erfolgreich ist. Man muss kreativ sein und wie gesagt, wir sind in Pforzheim so kreativ. Ohne Pforzheim gibt's ganz viele Design-Sachen nicht. Wir sind killermäßig. Der Kollege, der Dimi, werde ich nie vergessen, als ich ihn fragte, was machst du? Ich mache Dior, alles außer Kleider, sage ich alles. Da sagt er, ja, ich verantworte das Design für alles. Und so kennt jeder irgendjemand, der was macht, was die Welt braucht und niemand weiß, dass es aus Pforzheim kommt.
Das heißt, dein Vertrauen in den Geschäftsstandort Pforzheim ist ungebrochen?
Der ist ungebrochen. Ich bin ehrlich, wo ich wäre, das wäre nicht relevant. Gerade wenn ich Fremdkunden bediene, könnte ich überall sein. Aber ich halte die Fahne hoch und sage, Pforzheim, wie gesagt, kann viel mehr. Und wir sind viel, viel besser, wie wir alle denken. Und das lernt man nur von außen. Wenn ich Leute von außen treffe, die frisch ein Jahr hier nach Pforzheim kommen, die positiv stimmen, da habe ich ganz viele vom Café Roland Studenten kennengelernt, die da sagen, ah, toll hier, was man hier alles machen kann. Der Pforzheimer, der immer nur das Negative sieht. Wie gesagt, auch andere Städte haben das Thema. Und Pforzheim ist ein bisschen ein Pechkind. Schon im 16. Jahrhundert, der Karl mit der Tasche war verantwortlich, wo er gesagt hat, ich gehe jetzt mit meiner Residenz von Pforzheim nach Durlach, baue da eine kleine Stadt, nennt sie Karlsruhe natürlich, hinten raus dann seine Folgenden. Das heißt, da haben wir einfach Pech gehabt. Wenn wir immer noch die Residenzstadt gewesen wären, wird es uns anders gehen. Dann haben wir durch unsere Feinwerktechnik natürlich Zünder gebaut und ein paar andere Sachen gemacht. Und ich unterstelle ja, dass die Bombardierung nicht einfach doch nur so ein Zufall war, sondern dass wir irgendwie da doch noch reingerutscht sind, weil sie gesagt haben, obwohl auf der Dörfer um Pforzheim rum auch, ich weiß, Gemeinde, wo ich wohne und andere Dörfer, überall wurden Zünder und alles gebaut. Aber das kam nicht von ganz ungefähr. Und klar, wir müssen einfach was draus machen, was wir heute haben. Ohne uns, sage ich ja immer, fliegt kein Flugzeug, kein Raumschiff, Querflöten, Rohlinge, egal. Ohne Pforzheim gibt es keine Querflöten in der Champions League-Pokal, machen wir im Enzkreis. Und der DFB-Pokal wird immer wieder in Pforzheim aufpoliert und bearbeitet. Kein Rolls-Royce kann ohne Wilferdinger Höhe blinken. Also wir haben so viele Fähigkeiten und Top-Firmen hier, also wirklich Weltmarktführer, was man aber natürlich nicht kommunizieren darf, weil die Firmen sagen, ich darf doch nicht sagen, was ich mache. Kein Elektroauto der Welt wird ohne Pforzheim fahren. Da gibt es noch ein Patent, das jedes Elektroauto braucht aus Pforzheim. Das heißt, wir sind wirklich viel, viel mehr, als wir wissen und wie wir kommunizieren dürfen.
Das ist jetzt ein starkes Plädoyer für unsere Stadt, Frank, aber du hast durchaus auch konstruktive Kritik, oder?
Ja, natürlich. Also wir sind wie alle in der Welt nicht perfekt und manchmal haben wir tolle Ideen, setzen sie aber nicht ganz so gut um. Und dann zucke ich immer und denke, Mann, wenn man noch ein bisschen mehr mitgedacht hätte, könnte man noch mehr ins Boot holen. Und das ist auch ein großes Thema, dass man einfach sagt, alle ins Boot holen. Versucht dann auch mit unserem Herrn Bürgermeister, mit dem Herrn Boch immer im Gespräch, beim Essen mal wieder was zu diskutieren, bringe Vorschläge. Und dann hat er mich auch gestoppt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt zwei Außerirdische gefunden, die endlich den schönsten Busbahnhof der Welt vom Raumschiff aus springen die runter und tun dann mit Kärchern sauber machen. Und dann hat er mich auch stoppen müssen, hat gesagt, Frank, nein, bitte nicht. hier haben wir noch einen Rechtsstreit laufen, bitte nicht. Und die Außerirdischen warten schon die ganze Zeit. Und ja, ich bringe ihm dann auch immer wieder ein paar Ideen. Er weiß genau, was noch zu machen ist. Das sind alles keine geheimen Sachen. Aber das umzusetzen immer, es sind immer wieder Fallen, wie ich sage, wenn ich an den Rechtsstreit nur von dem Thema denke, wo ich sage, immer wenn ich über die Nordstadtbrücke fahre, denke ich, das könnte so schön sein. Da gibt es ja die Bilder wie Daimler-Benz, die tollsten Evos vor best ausgeleuchtetem Pforzheimer Busbahnhof machen und alle sagen, wow, wo ist diese geile Location? Er ist sensationell, aber wir müssen es halt auch verkaufen und den Verkehr drumherum organisieren und ja, aber wie gesagt, da liegt es im Gespräch. Ich sage, ich bin nicht nur einer, der schimpft, sondern ich versuche auch immer konstruktive Kritik zu bringen. Nicht alles ist leicht umsetzbar, weiß ich, kann die Politik auch nicht immer so machen, auch wenn es der Bürgermeister gern machen wird, ich weiß es genau, aber man darf nicht so viel schimpfen. Ich habe viele, die schimpfen über die Stadt, über die Ämter, über die WSP, alles. Alle versuchen, was zu machen und niemand macht irgendwas absichtlich schlecht. Mein Papa hat immer gesagt, man muss auch aus Fehlern von anderen lernen. Man wird nicht so alt, um alles selber machen zu können. Und da ist das Thema einfach auch mal gucken, wie machen das andere Städte, wie macht das er hier? Und da müssen wir einfach auch mal noch mehr abschauen, bevor wir halt manche Sachen probieren, die dann einfach nicht funktionieren können, leider.
Aber wir hören schon raus, du bist ein großer Pforzheim-Befürworter. Hast du denn Lieblingsplätze in der Stadt? Wo sind so die Spots, wo du sagst, da gehe ich gerne hin zum Entspannen, zum Essen? Wo bist du gerne?
Ich bin ehrlich, ich bin so viel unterwegs, dass ich also, wenn, dann setze ich einen Kaffee oder ich sitze halt zum Marktplatz, kann ich zur Osterie oder zum Griechen. Also es gibt viele Plätze, aber jetzt, dass ich speziell sage, da bin ich gern. Jetzt, weil ich sage, bei der Enz fand ich jetzt super. Also ich war letztes Jahr schon beim Test von der schwimmenden Bühne begeistert. Ich habe gesagt, das ist so geil hier. Ich wollte ja noch gern, dass noch eine Line, also vom Black Forest, dass man noch irgendwie, dass man die noch dazu kriegen, die Stadt, dass man die Enten mal ein bisschen umsiedeln, da noch eine kleine Winde macht, dass man im Wakeboard da entlang fahren kann, in gewisse Zeitfenster oder ein Bademoment, dass man ein schwimmfähiges Becken mit einlässt, wo man sagt, hier ist jetzt Baden. Das machen jetzt auch die Hamburger oder andere Städte auch, dass sie sagen, hier machen wir ein Schwimmbad hier wo rein. Die Pariser machen es auch ganz groß gerade. Also da könnte man noch viel mehr mit der Enns machen oder mit unseren Flüssen. Aber das ist natürlich aktuell ein super Spot. Und ich glaube, wenn der eine oder andere sagt, ja, mir gefällt es nicht, es muss nicht jedem alles gefallen. Und wir haben natürlich, wo Leute sind, da gibt es auch mal Lärm, da gibt es auch mal Drängen, dann wird es auch mal laut, aber wenn wir nichts machen, dann verödet die Stadt.
So sieht's aus, da sind wir einer Meinung mit dir, Frank. Und haben gar keine Bedenken, dass wenn du weiterhin in der Stadt aktiv bist, sich da auch noch einiges bewegen werden wird. Wir danken dir sehr für deinen Besuch heute, war ein tolles Gespräch. Wir haben viel über dich erfahren, über dein Business und freuen uns, wenn du uns vielleicht bald mal wieder besuchst.
Recht herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, mit meinem korrekten Hochdeutsch kann das jeder verstehen, natürlich.
Eine Produktion von tonbildschau.de. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.